es wagt, der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Checker Can, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht, der, der tückisch ist, der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist Can, Checker Can, Checker Can.
Heute geht es um große Schiffe. Nein, doch nicht um solche. Um so große Pötte geht das.
Schiffe sind die ältesten Verkehrsmittel der Welt. Forscher glauben, dass bereits vor mehr als 30.000 Jahren Menschen auf dem Wasser unterwegs waren. So sahen vor 6.000 Jahren die ersten Boote aus. Ein Boot aus einem Baumstamm. Deswegen auch der Name Einbaum. Unglaublich, wie groß die Pötte heute sind. Pro Tag fahren mehr als 35.000 Frachtschiffe über die Ozeane und versorgen die ganze Welt mit Waren. Mit diesen dicken Dampfern gehen jedes Jahr über 14 Millionen Menschen auf Kreuzfahrt. Ich schaue mir heute die großen Kreuzfahrtschiffe an und auch die riesigen Containerpötte. Hier kommt der Ozeanriesen-Check.
Und jetzt die Checkliste.
So Leute, diesmal habe ich keine Lust auf Fragen suchen. Diesmal mache ich es anders. Nicht blind drauf los, ich denke erstmal nach.
Hallo? Nee. Nee, ich kann jetzt wirklich nicht. Nee, ich muss gerade nachdenken.
Wo könnten die Fragen zu den Ozeanriesen bloß sein? Ach ja, auf den Weltmeeren. Warum gehen Ozeanriesen nicht unter? Warum löscht man die Ladung eines Schiffs? Und? Wo ist Backbord? Wo ist Steuerbord?
Das checke ich für euch.
Ich bin jetzt am Hamburger Kreuzfahrthafen. Scheint schon eine Menge los zu sein, obwohl noch gar kein Schiff da ist.
Es ist 6 Uhr morgens, ich bin hundemüde. Aber es lohnt sich, so früh aufzustehen, weil gleich kommt ein riesen Kreuzfahrtschiff hier an. Genau hier hinter mir liegt's an. Ja, eigentlich soll es schon längst da sein.
Wo ist es denn? Ich sehe nichts. Nee, das doch nicht.
Hey, da kommt's endlich. Da kommt's um die Ecke. Hierher bitte. Hier müsst ihr einpacken. Hallo, Captain. Bisschen mehr links. Und mach mal Dalli, Checker Jumble, endlich an Bord. Wer sich so richtig auf das Hamburger Schiedwetter freut, bitte mal winken. Moin Moin in Hamburg, wir haben Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad ungefähr. Yeah, jetzt macht's fest. Und jetzt kommt die Brücke, damit die Leute auch wieder runterkommen vom Schiff. Okay, schon ganz gut. Stückchen noch bitte.
Ich bin jetzt mit André verabredet. Er ist Proviantmeister und somit der, der Ärger bekommt, wenn auf dem Schiff was fehlt.
Ach, da ist er ja. Hi André.
Hallo.
Na? Was passiert jetzt gerade hier?
Ja, wir sind gerade beim Verladen des Obst und Gemüses, was ich bestellt habe für 10 Tage. Und das geht hier mit den 2 Kränen alles ins Schiff rein. Das ist hier gerade Salat.
Wie lange könnt ihr denn unterwegs sein, ohne nachzuladen?
Also ungefähr 3 Wochen.
Wie lange dauert das denn, bis alles verladen ist?
Also das wird heute ungefähr 9 bis 10 Stunden dauern.
9 bis 10 Stunden?
Ja, das sind 11 LKWs, das sind so fast 200 Tonnen. Das ist schon sehr viel.
Wie viele Menschen sind denn immer an Bord?
Also wir haben ungefähr Gäste immer 2.500.
2.500
und 600
Gäste.
Crew.
Boah, heftig, aber es geht noch größer. Das hier zum Beispiel ist die Queen Mary 2. Eines der berühmtesten und größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Hier dürfen bis zu 3000 Urlauber an Bord. Plus 1200 Mann Besatzung. Die allergrößten Kreuzfahrtpötte sind noch größer als dieser Dampfer hier und haben Platz für mehr als 2000 Mann Besatzung und über 5000 Passagiere. Das ist dann kein Schiff mehr, sondern fast schon eine schwimmende Stadt. Warum die überhaupt schwimmen, dazu hatte ich eine Checkerfrage. Warum gehen Ozeanriesen nicht unter?
Ein Ozeanriese wie der hier wiegt über 100.000 Tonnen. Das ist so viel wie 30.000 Elefanten. Warum so ein Riesenstahlkoloss nicht einfach untergeht, teste ich jetzt für euch in einem Checker-Experiment. Zuerst braucht man Alufolie. Und daraus baue ich mir jetzt ein Schiff. So, das ist mein Schiffchen. Mal gucken, was es wiegt. 3 Gramm. Und obwohl es aus Metall ist, schwimmt es perfekt. Aber wenn ich das jetzt ganz fest zusammenknülle, so, mal gucken, was es jetzt wiegt. Immer noch 3 Gramm, obwohl es viel kleiner ist. Aber schaut mal, was passiert, wenn ich es ins Wasser tue. Es geht unter. Damit ein Schiff schwimmt, muss es einen möglichst großen Hohlraum bilden. Und weil auch die echten, richtig schweren Ozeanriesen innen hohl sind, gehen sie nicht unter.
Warum gehen Ozeanriesen nicht unter? Weil die Schiffe einen großen Hohlraum bilden. So verdrängen sie viel Wasser und das Schiff schwimmt. Gecheckt.
Und jetzt eine Frage an euch.
Warum kippen Ozeanriesen nicht um? A. Weil ein Teil des Schiffs unter der Wasseroberfläche ist. Oder B. Weil ein Computersystem die Bewegung der Wellen ausgleicht. Die richtige Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Bei unserem Schiff wird gerade das Wichtigste überhaupt an Bord gebracht. Das Klopapier.
Das kann dumm ausgehen, wenn da keins an Bord ist.
Hast du das schon mal vergessen?
Nein, bis jetzt noch nicht. Toi, toi, toi.
Da wäre aber die Hölle los wahrscheinlich, ne? Ein paar Wochen auf See und irgendwie die letzte Rolle Klopapier und alle streiten sich drum.
Na dann ab aufs Schiff mit dem Klopapier. Während André und ich an Bord gehen, zeige ich euch, wie so ein riesiges Kreuzfahrtschiff gebaut wird. Über ein Jahr dauert es, bis ein mittelgroßer Urlaubsdampfer fertig ist. Das Schiff wird nicht am Stück gebaut, sondern in großen Einzelteilen. Die werden nach und nach wie Legosteine zusammengesetzt und miteinander verschweißt. Während des Baus steht das Schiff in einer Art riesigem Becken im Trockenen. Dieses Becken nennt man Trockendock. Der aufregendste Tag für die Schiffsbauer ist der Tag, an dem das Trockendock geflutet wird und ihr Pott zum ersten Mal schwimmen muss. Gibt es kein Trockendock, rutscht das Schiff beim sogenannten Stapellauf ins Wasser. Wie hier bei einem Containerschiff. Auf unserem Kreuzfahrtschiff sind André und ich mittlerweile unter Deck. Dort, wo das Klopapier gelagert wird.
Boah! Alles Klopapier. Ich teste mal, ob es auch das Gute ist, ja?
Das ist das Gute.
Naja. Aber es ist hier nicht so 3 oder 5, 6-lagig und super weich.
Das ist nur einlagig, damit das durch unsere Toilettenanlage passt.
Ach, nur eine Lage. Habt ihr andere Toiletten als an Land?
Ja. Wir haben Vakuumtoiletten, da wird das abgesaugt.
Das probiere ich aus. Ja, einlagig stimmt schon mal. Ziemlich dünn das Zeug. Rein damit in den Pott und mal sehen, was passiert. Das Ganze wird richtig weggesaugt. Oh, André hat recht.
Das ist wie ein Staubsauger?
Genau. Und dann wird das dann gleich behandelt.
Sauber gemacht, wie im Klärwerk, oder wie?
Mit so kleinen Tierchen, Mikroorganismen.
Echt? Ja, genau. Also es wird gereinigt, wie im Klärwerk?
Das wird wie im Klärwerk, ja. Da kommt fast klares Wasser wieder hinten raus.
Und das kommt dann einfach ins Meer?
Das Wasser. Das andere wird entsorgt an Land.
Ah, ja. Cool. Wie viele Rollen Klopapier brauchst du denn immer für eine
Fahrt? Also pro Reise ungefähr 4.700 Rollen.
Bei wie viele Gäste passen noch auf?
2.500 Gäste.
2.500?
600 Crew.
3.100 Personen?
Genau.
Also ungefähr 1,5 Rollen pro Person. Kommt mir gar nicht so viel vor.
Von einer Sache verbraucht so ein Kreuzfahrtschiff richtig viel, nämlich Wasser. 500.000 Liter am Tag. Das wird gebraucht zum Waschen, zum Duschen und natürlich zum Trinken. Jetzt könnte man ja denken, naja, Wasser ist doch genug im Meer. Aber wer schon mal am Strand war, weiß, Meerwasser kann man nicht trinken. Ist total salzig. Man könnte auch denken, naja, warum nehmen die nicht einfach Wasser mit auf die Reise? Aber das würde so viel Lagerplatz kosten, es geht gar nicht. Also haben die großen Kreuzfahrtschiffe eine spezielle Anlage, um Meerwasser zu Trinkwasser zu machen. Das funktioniert zum Beispiel mit so einer Art riesigem Kaffeefilter. Das Meerwasser wird da durchgepresst und das Salz bleibt einfach im Filter hängen. Oder die benutzen eine Verdampfungsanlage. Beim Verdampfen wird das salzige Meerwasser erhitzt, bis Wasserdampf aufsteigt. Beim Schiff natürlich nicht mit einer Gasflamme, sondern durch die Abwärme des Motors. Der Wasserdampf steigt dann hier hoch, kühlt ab und wenn er abkühlt, wird er wieder zu Wasser. Der Clou dabei ist, das Wasser hier ist gar nicht mehr salzig. Das liegt daran, dass hier nur das Wasser verdampft, das Salz bleibt einfach zurück. Und auf einem Schiff wird dieses salzfreie Wasser dann noch so bearbeitet, dass es schmeckt wie ganz normales Leitungswasser. Auf dem Kreuzfahrtschiff geht's später weiter. Jetzt will ich erstmal auf ein Containerschiff. Und zwar auf genau das da. die Rio Madeira. Die hat gestern im Hamburger Hafen angelegt und wird heute be- und entladen. Auf der Rio Madeira bin ich mit Schiffsingenieur Christian verabredet. Bevor ich an Deck darf, muss ich erstmal Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe anziehen.
Hey. Christian, hi.
Hi Jan, alles klar?
Was passiert hier gerade?
Hier werden gerade die Container umgeschlagen. Du kannst hier gerade sehen, wie 40-Fuß-Container da gerade beladen wird.
Also 40-Fuß-Container, das heißt, das ist die Größe, es gibt verschiedene, oder?
Das ist die Länge, genau. Ah, ja. 40 Fuß sind ja dann ungefähr 14 Meter und gibt es in zwei verschiedenen Höhen, einmal 8,5 Fuß und einmal 9 Fuß halb hoch.
Ah, also es gibt zwei Containergrößen hauptsächlich?
Zwei Containergrößen, hauptsächlich.
Warum macht man denn immer so feste Größen? Man kann ja auch ganz viele verschiedene Größen machen.
Das vereinfacht das Ganze natürlich bei der Beladung. Man hat eine genormte Größe. Die Schiffe werden nach diesen Containern gebaut.
Sind die überall auf der Welt gleich, die Container?
Die sind überall auf der Welt gleich.
Früher waren alle Waren in Säcken oder Kisten verpackt und vieles musste mit Muskelkraft vom Schiff transportiert werden. Erst im Jahr 1968 einigte man sich weltweit auf zwei feste Containergrößen. Seitdem ist die Größe von Schiffslagerräumen, Kränen und LKW einheitlich. Das spart eine Menge Zeit.
Im Hafen selber sind das dann Spezialtransporter, sogenannte Van Carrier oder Straddle Carrier.
Sind das die Teile, die da überall rumfahren?
Ja, genau, die so ein bisschen wie Spinnen aussehen.
Die sehen wir jetzt an. Das ist ein Gewusel hier, also es ist ein richtig... Boah.
Hinten ist noch ein etwas kleinerer Hafen, das ist Altenwerder. Der ist vollautomatisiert, da fahren teilweise die Straddle Carrier ohne Fahrer drin.
Die Spinnenautos hier, die hohen?
Genau, das sind dann, die sehen
ohne
ein bisschen...
Fahrer.
Die sehen ein bisschen anders aus, aber das wird dann nur noch mit dem Computer gesteuert.
Schaut mal, die fahren echt ohne Fahrer. Kaum zu glauben, dass es bei dem Gewusel keine Unfälle gibt. Zeit für die nächste Checkerfrage. Warum löscht man die Ladung eines Schiffs?
Löschen nennt man in der Seemannssprache das Entladen der Container.
Echt?
Ja.
Löschen?
Wenn ich mich richtig erinnere, kommt das aus der älteren Seeschifffahrt. Und zwar, wenn die Papiere, der Kapitän ist dafür ja sozusagen verantwortlich für die Ladung. Wenn er von Bord kommt, kommt das Bill of Lading, das ist das Ladepapier. Darauf wird dann die Unterschrift von dem Kapitän gelöscht, dass der praktisch ausgelöst ist.
Ah, okay. Und dann hat er keine Verantwortung mehr dafür?
Genau.
Das ist dann im Hafen?
Er kann dann wieder ruhig schlafen.
Und er kann ruhig schlafen. Oh. Daher kommt's.
Warum löscht man die Ladung eines Schiffs? Nicht, weil was brennt. Gelöscht wird die Unterschrift des Kapitäns in den Ladepapieren. Gecheckt.
Da hast du ja bestimmt schon voll viel erlebt.
Ja, so ein bisschen was hat man halt schon mitbekommen. Stürme, Piraten habe ich auch schon gesehen.
Piraten? Was? Es gibt doch keine Piraten mehr. Erzählst mir Seemannsgarn. Ich will mir Seemannsgarn erzählen.
Nee, Horn von Afrika sind ziemlich viele Piraten unterwegs. Und wir sind am Horn von Afrika vorbei. Und da konnte man die Piraten wirklich beobachten.
Eine wichtige Seehandelsroute führt direkt am Horn von Afrika vorbei. Also hier bei Somalia. Dort überfallen immer wieder Piraten, die eher aussehen wie Fischer, die großen Containerschiffe. Meistens versuchen die Piraten, die Besatzung gefangen zu nehmen und Lösegeld zu erpressen. Weil die Besatzung der Containerschiffe in der Regel nicht bewaffnet ist, hilft nur eins: Verstecken.
Was ist denn ein richtig gutes Versteck?
Also ein richtig gutes Versteck wäre zum Beispiel im Laderaum. Die sind sehr groß, es gibt viele Laderäume an Bord. Und wenn alles dunkel ist, man findet da nicht so richtig hin.
Aber euch ist nichts passiert?
Uns ist nichts passiert. Okay. Wir sind da mit Höchstgeschwindigkeit durchgebrettert. Wir hatten leeres Schiff, wir hatten keinen einzigen Container an Bord, waren dadurch sehr schnell und die Piraten hatten auch keine Chance, uns zu packen.
Christian und ich gehen jetzt dahin, wo man sich auch noch verstecken könnte. In den Maschinenraum. Hier unten schauen wir uns den Schiffsmotor von außen an.
Das ist der Motor.
Das ist der Motor.
Und auch von innen. Erstmal aufschrauben.
Das ist ja riesig. Das ganze Teil bewegt sich dann. Das
bewegt sich mit maximal knapp 100 Umdrehungen pro Minute.
Pro Minute. Alter Falter. Wie viel PS hat denn der Motor?
Der Motor hat jetzt 64.000 PS.
64.000 PS?
Genau.
Auf ein Containerschiff wie die Rio Madeira passen ungefähr 6.000 Container. Und um die 6.000 Container 1.000 Kilometer weit zu transportieren, braucht so ein Containerschiff 240.000 Liter Treibstoff. Das hört sich erstmal extrem viel an, aber für die 6.000 Container bräuchte man 6.000 LKW. Und für die gleiche Strecke, also 1.000 Kilometer, bräuchten die dann nicht zweimal so viel Treibstoff, nicht fünfmal so viel Treibstoff, nee, fast zehnmal so viel Treibstoff. Heftig, oder? Also 2.100.000 Liter. So ein Schiff ist also ein ganz schön umweltfreundliches Verkehrsmittel. Damit man noch mehr Treibstoff spart, haben sich kluge Ingenieure in Hamburg was ausgedacht. Hier, schaut mal. An dem Schiff ist so ein riesiger Drachen befestigt. Klar braucht das Schiff trotzdem noch einen Motor. Aber der Drachen kann den Motor unterstützen. Wenn der Wind richtig peitscht, zieht der mit. Der Motor braucht weniger Treibstoff und so ist das Ganze noch umweltfreundlicher.
Jetzt will ich checken, wie ein Containerschiff beladen wird. Klar, das funktioniert mit so großen Kränen. Aber woher wissen alle, wo jeder Container hin muss? Darum kümmern sich die Schiffsplaner.
Carsten, du bist der Mann mit dem Plan.
Ja, ich bin der Mann mit dem Plan. Ich plane die Schiffe, also die Beladung der Schiffe.
Kann man die nicht einfach reinladen und fertig?
Ja, man muss sie schon ein bisschen sortieren.
Wie beim Kofferpacken manchmal.
Wie beim Kofferpacken. Das, was man zuerst braucht, muss auch irgendwie oben liegen. Und das ist jetzt ein Schiff, was in die Ostsee fährt. Jeder einzelne Laderaum im Schiff hat eine Nummer.
Ja.
Jeder Stellplatz im Schiff hat eine Nummer, dass wir ihn auch finden.
Jeder einzelne?
Jeder einzelne.
Okay.
Das ist ein Nummernsystem.
Carsten muss alle Container geschickt im Schiff verteilen und dabei auf den Zielhafen und das Gewicht achten. Die schweren müssen nach unten, die leichten nach oben.
Der oberste ist der schwerere von beiden. Das heißt, ich kann ihn einfach nach unten ins Schiff stellen.
Ja.
Jedes Kästchen ist ein Container. Der ganze Ausschnitt ist ein Ladebereich. Deswegen sieht man zum Beispiel die gelben Container auch hier wieder auf dem Schiff. Wichtig ist auch, dass die Container, die zuerst wieder vom Schiff runter müssen, möglichst weit oben liegen. Ganz schön kompliziert.
Also je größer das Schiff ist, desto wichtiger ist, dass die Planung gut ist.
Ja.
Und den hier hast du, wenn du 8 Stunden geplant hast, ne, und der Computer abstürzt.
Genau, richtig.
Kann man den in den Monitor hauen.
Ja, um ein bisschen Frust zu bewältigen.
Große Container und Kreuzfahrtschiffe ragen oft bis zu 40 Meter aus dem Wasser. Warum die auch bei starkem Seegang trotzdem nicht einfach umkippen, kann man gut an der Flasche zeigen. Hier, schaut mal. Kippt einfach um.
Füllt man etwas Schweres in die Flasche, zum Beispiel Sand, kippt sie im Wasser nicht mehr so leicht um. So, schaut mal. Die Flasche schwimmt jetzt viel stabiler und kippt nicht mehr so leicht um. Genauso funktioniert das bei den großen Ozeanriesen. Der schwerste Teil des Schiffes liegt immer unter Wasser. Das macht man, indem man zum Beispiel den Motor ganz nach unten baut. Den Teil eines Schiffes, der unter Wasser ist, nennt man übrigens Tiefgang.
Ich bin jetzt nochmal auf unserem Kreuzfahrtschiff.
Ich gehe jetzt wohin, wo normalerweise niemand hin darf. Zum Kapitän auf die Brücke.
Hey, Friedhold.
Hallo, Can.
Hi. Das sieht aus wie das Cockpit vom Raumschiff.
Naja, fast so. Aber wir sind kein Raumschiff. Wir schwimmen ja auf dem Wasser, heben noch nicht ab. Es ist natürlich viel Technik mit so einem großen Schiff verbunden. Und das wird zentral hier von der Brücke aus gesteuert.
Wie findest du denn überall hin? Gibt es sowas wie Landkarten für Schiffe?
Naja, Landkarten nicht, aber Seekarten.
Ja, ist ja klar.
Und auf den Seekarten sind natürlich alle Wassertiefen verzeichnet, alle besonderen Merkmale der Küsten, besondere Gefahrenstellen vermerkt.
Was kann man denn hier alles steuern? Also was ist zum Beispiel das hier?
Ja, das ist ein Radargerät, das überlagert ist mit einer elektronischen Seekarte. Kann ich andere Schiffe sehen, Küstenverläufe sehen. Ist also ein GPS-Gerät.
Ein Navigationssystem.
Ja, ja. Wir sehen hier zum Beispiel den Hamburger Hafen.
Hier, das hier ist die Elbe,
das,
ne?
Jawohl, das ist der Verlauf der Elbe. Hier geht es Richtung Nordsee. Darüber hinaus haben wir hier so kleine Dreiecke, ja, wo ich erkennen kann, welches Schiff dort liegt.
Also überall, wo ein Dreieck ist,
wo ein
liegt
Dreieck
ein Schiff.
Liegt ein Schiff, ja. Dann gibt es auch Verkehrsregeln, die denen im Straßenverkehr ähneln. Diese grundsätzliche Regel, wer von rechts kommt, hat die Vorfahrt.
Mhm.
Und dies gilt auch im Seeverkehr. Wir sagen natürlich nicht von rechts, wer von Steuerbord kommt.
Steuerbord?
Ja.
Genau, das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Und zwar,
wo ist Backbord, wo ist Steuerbord?
Das ist immer die Schiffsseite in Fahrtrichtung gesehen. Die rechte Seite ist die Steuerbordseite.
Warte, wir sind jetzt
ja,
auf dem Schiff.
Das ist...
Da ist vorne?
Genau.
Die rechte Seite?
Jawohl, das ist die Steuerbordseite.
Steuerbord rechts.
Und... Links ist die Backbordseite.
Links Backbord.
Ja, genau.
Steuerbord rechts.
Jawohl.
Backbord links.
Genau.
Gibt es da irgendwie sowas, dass man sich das merken kann? Steuerbord, Backbord, Steuerbord rechts, Backbord links?
Ja, ich habe das eigentlich im Fleich und Blut.
Du musst dir das nicht mehr merken.
Ich brauche es nicht mehr merken. Aber es gibt sicherlich, man kann sich da eine Eselsbrücke ausdenken. Steuerbord, da sind viele R's drin.
Steuerbord.
Ja, stimmt. Das ist rechts.
Steuerbord, rechts.
Und Backbord, da sind nicht so viele R's drin, das ist links.
Backbord, links. Ja.
Wo ist Backbord, wo ist Steuerbord? Backbord ist in Fahrtrichtung links, Steuerbord rechts. Gecheckt.
Woran erkennt man den Kapitän?
Ja, den Kapitän natürlich an seiner Uniform und dass er auf den Schulterstücken vier goldene Streifen trägt.
Oh ja, stimmt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Und das, daran erkennt man. Jawohl, und dann sagt man, das ist der Kapitän.
Man sagt manchmal, der Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Woher kommt das?
Das ist natürlich klar. Wenn es einen Fall gibt, dann kann sich nicht der Kapitän einfach davonschleichen. Er hat die Hauptverantwortung, er trägt für alles die Verantwortung hier auf diesem Schiff, was hier passiert, was mit dem Schiff passiert und trifft letztendlich auch die Entscheidungen. Und für diese Entscheidungen muss er auch gerade stehen.
Seit Menschen mit großen Schiffen unterwegs sind, gibt es auch immer wieder Unglücke. Eines der bekanntesten ereignete sich im Jahr 1912. Damals war die Titanic das größte Passagierschiff der Welt. Auf der Jungfernfahrt von England nach New York übersah die Besatzung kurz vor Mitternacht einen Eisberg. Der Eisberg riss ein Loch in die Bordwand und die Titanic ging im eiskalten Wasser unter. Von den 2200 Menschen an Bord überlebten nur 700. Jetzt legt unser Kreuzfahrtschiff ab. Hier kommen schon die Lotsen. Sie kennen den Hamburger Hafen ganz genau und beraten den Kapitän beim Ablegen.
Jetzt sind alle auf der Brücke. Natürlich der Kapitän, der Rudergänger, das ist der Mann am Steuer. Erster Offizier, Lotsen. Ja, und alle sind voll konzentriert, deswegen kann ich gleich nicht mehr so viel stören.
Das letzte Tau. Wir legen ab.
8, 2, 1.
Mit diesem kleinen Rad lenkt der Rudergänger das Hauptruder des Schiffs. Das Kommando hat aber immer der Kapitän. Damit man genauer ausparken kann, gibt es auf der Brücke ein Fenster im Boden. Und Kameras gibt es auch noch. Hier.
Von da musste der Kapitän wenden. Jetzt ist er schon drüben. Jetzt geht es nämlich richtig auf Fahrt. Und ich darf gleich mit dem ersten Offizier Nebelhorn drücken. Ja. Nebelhorn.
Boah, draußen ist jetzt ein Höllenkrach gewesen, oder?
Absolut.
Hammer.
Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, warum kippen Ozeanriesen nicht um? A. Weil ein Teil des Schiffs unter der Wasseroberfläche ist. Oder B. Weil ein Computersystem die Bewegung der Wellen ausgleicht. Habt ihr die Antwort entdeckt? Schaut mal.
Füllt man etwas Schweres in die Flasche, kippt sie im Wasser nicht mehr so leicht um. Genauso funktioniert das bei den großen Ozeanriesen.
Also richtig ist A, weil ein Teil des Schiffs unter der Wasseroberfläche ist.
Oh, wir sind schon voll weit. Und ich glaube, das Schiff hält gar nicht mehr an. Ich habe keinen Koffer, ich habe kein Ticket. Ich bin ein blinder Passagier. Oh Mann, ich muss weg.
Da hilft nur eins. Schnell runter vom Schiff und bei voller Fahrt aufs Lotsenboot umsteigen. Oha.
Boah, geschafft. Gott sei Dank haben mich die Lotsen mitgenommen. Ciao! Ja, und euch auch ciao. Bis zum nächsten Mal.
Der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist John, Jackie Chan, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht, der türkisch ist, der kein Schisser ist und der